Ihr habt vorhin im Lied eine Bitte geäußert an Gott: Herr, zeig mir deinen Plan. Ich bin froh, dass ihr Gott das gebeten habt und ich bin gern bereit, euch so ein Stück von diesem Plan zu zeigen. Gnade neu buchstabiert, Werte für das Leben als Christ. Jeder Mensch hat Werte. Wir haben alle Werte. Damit meine ich Dinge, die wir anstreben, die eine Bedeutung für uns haben, wo wir sagen, ja, wenn ich das habe, dann würde ich sagen, ich habe Erfolg gehabt in meinem Leben. Der eine strebt nach Reichtum, der andere nach Einfluss oder Ehre, ganz groß dazustehen. Funktioniert da noch was nicht? Ach so, da, aha, okay. Ja, ja. Es ist schön, mal an irgendwas nicht selber schuld zu sein. Okay, das ist ein schlechter Wert. Ja, und ich glaube, wir sind so durchseucht. Ja, ich sag mal durchseucht von diesen Werten, dass wir uns fast nicht mehr vorstellen können. Es könnte noch andere Werte geben. Es könnte noch ganz andere Dinge geben, die wertvoll sind und die wichtig sind, und wenn man die erreicht hat, dass man dann sagt, ich bin ein erfolgreicher Mensch. Andere Dinge als Reichtum, als Einfluss, als Ehre, was man halt so kennt aus unserem Leben, aus unserem Alltag. Ich habe mich mal für einen grünen Hintergrund entschieden heute mal, weil ich habe die Wüste so satt. Ich habe auch den Winter satt. Aber wenn ich den Frühling schon nicht haben kann, dann doch wenigstens einen grünen Hintergrund hier bei der PowerPoint. Das ist billig. 40 Tage haben wir Mose und das Volk Israel durch die Wüste begleitet. Gott hat sein Volk versorgt mit Nahrung, mit Wasser und hat ihm auch eine Zukunft versprochen, ein tolles Land. Land, wo Milch und Honig fließt. Die Kundschafter haben das schon mal so ausgekundschaftet, sind dann gekommen, haben berichtet, die haben dann Angst gekriegt. Ja, da mussten sie nochmal extra 40 Jahre Wüste, das ist so wie für uns, so 40 Jahre dieser Winter, so ungefähr. Ja. Und die Grundlage der Beziehung dieses Volkes zu Gott, das haben wir festgestellt, ist Glaube. Ja, wir wollten ja Kraftquellen für den Alltag entdecken und wir sind immer wieder auf diesen Punkt gekommen. Eigentlich im Glauben kommen wir an diese Kraftquellen für den Alltag heran. Am Sinai angekommen, sagt Gott ihnen als erstes: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägypten, aus der Sklaverei geführt hat. Damit unterstreicht Gott ein für alle Mal: Du liegst mir am Herzen. Ja, wirklich, du. Du liegst mir am Herzen. Du denkst vielleicht, oh, ich bin auf der Suche nach Gott und ich versuche irgendwie, ihn zu finden und zum Glauben zu gelangen und so. Aber noch bevor du das alles versucht hast, liegst du schon lange auf meinem Herzen. Und deswegen habe ich dich herausgeholt aus Ägypten. Ich habe dich herausgeholt aus vielleicht auch dieser Knechtschaft der alten Werte. Das kann einen ja gewaltig gefangen nehmen. So auch. Ich habe mal gehört von einem, der hat Aktien gekauft an der Börse. Und das war so ein richtiger Zocker. Der hat auch seine Arbeit gehabt, aber in der Arbeit musste er ständig ans Telefon und hören, wie so die neuesten Kurse waren. Und sein ganzes Leben war von diesen blöden Kursen bestimmt. Also gar nicht, der hat gar nicht im richtigen Leben gelebt. Und daraus, ja, daraus will Gott uns befreien. Wie kostbar ist Freiheit? Wie dankbar können wir sein, wenn wir sagen können, ich bin ein freier Mensch? Es wird deutlich, das Volk Gottes, das Volk Israel lebt von der Gnade Gottes. Es ist nicht so erfolgreich, weil es so stark wäre oder weil es so tolle Waffen hätte, sondern einfach, weil Gott sich in dieses komische Volk verguckt hat und gesagt hat, das soll es sein, dieses Volk, genau dieses Volk. Wir machen heute einen großen Sprung vom Alten ins Neue Testament, 1400 Jahre, ein Riesensprung, und wir entdecken dasselbe. Wir leben von Gottes Gnade. Petrus hielt so im Jahr 30 ungefähr unserer Zeitrechnung den Juden an Pfingsten, vorhin das auf Pfingsten hingewiesen worden als ein ganz, ganz wichtiges Datum, nebenbei bemerkt, Himmelfahrt haben wir keinen Gottesdienst. Es war ein wichtiger Tag, aber es Gottesdienst aber nicht, dass ihr da jetzt aufgehorcht habt. Aber ja, 10 Tage später ist Pfingsten. Und Petrus hielt den Juden in Jerusalem eine Predigt, eine Freiluftpredigt, nicht irgendwo im Tempel oder so, sondern so auf der Straße. Und es war eine schockierende Predigt, die war nicht angenehm anzuhören, weil die Botschaft war, ihr habt Jesus getötet. Das ist nicht schön zu hören, ne? Ihr habt Jesus getötet, den Gott zum Messias gesandt hat. Und das ging ihnen wie ein Stich durchs Herz. Und sie fragen nicht, wie können wir den Petrus jetzt zum Schweigen bringen, auch noch, sondern sie fragen, was sollen wir denn machen? Sie waren in einer absoluten Zwangslage in die Ecke getrieben. Und Petrus sagt ihnen, bittet um Vergebung, kehrt um. Und lasst euch auf den Namen Jesu Christi taufen. Und dann strömen die Menschen. Und sie kehren um und sie lassen sich tatsächlich taufen. Och, wäre ich gern dabei gewesen. So wie die Hebräer 1400 Jahre vorher getauft worden sind, als sie durch das Schilfmeer gezogen sind, durch dieses Wasser, wo es wie Mauern senkrecht stand. Sich taufen lassen bedeutet, die Gnade Gottes bewusst für sich in Anspruch nehmen. Gottes Zuwendung, das ist es, nicht meine eigene Kraft. Und 3000 an einem Tag, unglaublich. Da wäre ich gern dabei gewesen. Umkehr und Taufe, wir haben gerade eben gehört von dem einen Jungscharkind. Wenn das einen so schon mitnimmt, wie muss das erst gewesen sein damals? Fantastisch. Sie wissen, sie brauchen die Gnade Gottes. Nicht nur heute und nicht nur, wenn sie vor der Himmelstür stehen, sondern immer, einfach immer. Und dann ist das die Geburtsstunde der ersten christlichen Gemeinde. Wir lesen aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2, die Verse 42 bis 47. Ich lese vor. Alle in der Gemeinde ließen sich regelmäßig von den Aposteln im Glauben unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft, feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte sie alle. Er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wer ein Grundstück oder anderen Besitz hatte, verkaufte ihn und half mit dem Geld denen, die in Not waren. Täglich kamen sie im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. Mit großer Freude und mit aufrichtigen Herzen trafen sie sich zu gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil Gott viele Menschen rettete. In diesem Abschnitt sind verborgen 5 Werte. Ich nenne sie Werte. Wir haben schon mal vor einigen Jahren eine Reihe gehabt, 40 Tage Leben mit Vision. Und da ging es auch um diese 5 Werte. Da haben wir sie Aufträge genannt. Bei Auftrag denken wir an etwas, was man eben tut. Man kann etwas so oder so tun, mit Lust und Freude oder mit Zähneknirschen. Ja. Aber es ist mir wichtig zu sagen, eigentlich geht es nicht um das, was man eben so tut, sondern es geht um Werte. Dass man sagt, ja, das will ich, das ist wie ein Magnet, das mich anzieht. 5 Dinge möchte ich aus dem Abschnitt herausstreichen. 5 Werte, die für eine Gemeinde wichtig sind, so wichtig sind, dass eine Gemeinde sagen kann, dafür sind wir da. Dafür existieren wir. Dass Christen auch sagen können, dafür bin ich da auf der Welt, dafür lässt Gott mich noch hier sein und holt mich nicht zu sich. 5 Säulen für das Leben als Christ, nämlich Gemeinschaft, Nachfolge, Anbetung, Dienst und Evangelisation. Merkt ihr was? G-N-A-D-E. Kann man sich ganz leicht merken. Wir machen uns manchmal so einen Spaß in der Gemeindeleitung oder es kommt halt dazu, ja, dass wir uns nochmal bewusst machen, was waren eigentlich die fünf Dinge? Ah, was war noch das vierte? Ah, und also es dauert ein bisschen, aber ich glaube, langsam kommen wir schon dahin, dass wir es fast im Schlaf wirklich auf, na, nicht fast, richtig im Schlaf aufsagen können. Wenn man diese fünf Punkte so anordnet, wie ich es gerade gesagt habe, kommt Gnade bei raus. Und der erste Wert, das erste G steht, wenn ihr gerade richtig hingehört habt, für Gemeinschaft. G für Gemeinschaft. Genau das ist Gemeinde. Eine Gemeinschaft. Ich sehe euch jetzt hier, ihr sitzt nebeneinander, könnt sagen, ja, das ist Gemeinschaft. Nachher ist der Gottesdienst zu Ende, aber ihr geht rüber und da ist Kaffee und dann steht ihr beieinander. Und der eine steht da mit einer Tasse und schlürft die und der andere auch, kann man auch sagen, ist Gemeinschaft. Ja, Gemeinschaft ist noch viel, viel mehr als das. Alle in der Gemeinde lebten in enger Gemeinschaft, feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Täglich kamen sie im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu gemeinsamen Mahlzeiten. Und zwei Kapitel später in der Apostelgeschichte wird es dann nochmal zusammengefasst. Die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Die ersten Christen wussten sich sofort zu einer neuen Gemeinschaft berufen. Das wirkt auf mich sehr intuitiv, sehr, sehr spontan, so wie wenn jetzt die Sonne rauskommen würde und es würde so 10 Grad sein und die Blumen, die Krokusse, die wissen automatisch, was sie jetzt zu tun haben, die gehen nämlich auf. Ich staune jedes Mal wieder, wie die das so hinkriegen, ja. Krokusse sind ziemlich dumm, sind nicht sehr intelligent, aber sie wissen ganz genau, was sie zu tun haben, wenn die Sonne scheint. Und es ist so, als ob der Geist Gottes jetzt hier die Gemeinde erfüllt und sie wissen sofort, was los ist. Gottes Gnade gilt nicht nur für unsere ureigenste individuelle, persönliche Beziehung zu Gott, sondern hat auch etwas mit unserer Beziehung zu anderen Menschen zu tun. Der Gemeinde, den anderen Gläubigen. Glaubst du das, dass heute ein solches Miteinander auch noch möglich ist? Es ist möglich, weil es ein Geschenk ist. Ich spreche die ganze Zeit von Gnade. Gnade ist Zuwendung. Kann man schlecht sehen, hier soll ein Hauskreis sein. Wir sitzen beieinander und essen. Kann man auch machen im Hauskreis. Wenn wir zu Jesus Christus umgekehrt sind, sind wir ein Teil von Gottes Familie. Und er möchte, dass wir uns, jeder Einzelne, als Mitglied dieser Familie auch betrachten. Wir gehören zusammen. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie, steht da. In der Familie kann ich sein, wie ich bin, wenn nicht gerade Besuch da ist. Also dann, ja, dann ist vielleicht doch, lege ich mich nicht aufs Sofa, sondern setze mich hin. Aber da ist gegenseitige Wertschätzung, Offenheit, Annahme, Vergebung. Manchmal ist das ja nötig. Eine Gemeinschaft, die aus der Gnade lebt. Die Apostelgeschichte, die sagt uns, wie das so ganz praktisch ausgesehen hat. Alle in der Gemeinde lebten in enger Gemeinschaft. In großer Freude, mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu gemeinsamen Mahlzeiten. Da war keine Berechnung. Keine Strategie, keine Taktik, was will ich jetzt erreichen mit dieser Gemeinschaft. Wir kennen ja Gemeinschaft auch, aber Gemeinschaft als Mittel zum Zweck. Ich will etwas erreichen und dazu brauche ich Beziehungen, die sind dann nötig, ne, Vitamin B und so. Das hat nichts mit Gemeinschaft zu tun, so wie die Bibel es sagt. Es ist kein Zufall, dass wir Gottesdienst Plus haben, einmal im Monat, eine Chance, unser Miteinander zu vertiefen. Ihr seid herzlich eingeladen, wenn es das nächste Mal wieder heißt, Gottesdienst Plus. Gastfreundschaft ist dabei ganz wichtig. Und Hauskreise sind ganz wichtig. Sie trafen sich hin und her in den Häusern. 3000 kam auf einen Schlag zum Glauben, da kann man leicht die Übersicht verlieren. Wir haben wie dieser 40 Tage gelesen von der Susanna Wesley, die Mutter von John Wesley, die 19 Kinder hatte. Da kann man auch leicht die Übersicht verlieren. Da kann schon mal ein Kind verloren gehen. Das ist durchaus drin. Wie soll man den Überblick behalten? Und wie kann man verhindern, dass einer untergeht? Schon damals trafen sie sich in den Häusern. Und die Häuser waren nicht so groß wie unser Gemeindezentrum hier. Die waren noch nicht mal so groß wie die Wohnung, in der wir lebten, sondern sehr, sehr klein. Da hatten vielleicht 8, 9 Leute die Chance, sich zu treffen. Und sie machten es. Guckt mal ins Gemeindeleben, unser Gemeindezeitschrift, Gemeindebrief auf der vorletzten Seite. Da sind eine ganze Menge Hauskreise und kleine Gruppen verzeichnet mit Telefonnummer sogar. Seid ihr noch nicht in einer Gruppe? Schlag mal nach und sagt nicht nur, seid nicht nur Bewunderer, oh schön, so viele Gruppen, sondern greift tatsächlich zum Hörer und ruft mal an und fragt, kann ich mal dazukommen? Und ganz sicher werdet ihr die Antwort finden, na klar, komm dazu, sei willkommen. Manchmal ist es auch mühsam im Hauskreis, aber so ist das Leben, so ist eben auch echte Gemeinschaft. Da tragen wir uns gegenseitig und ertragen uns auch manchmal gegenseitig. Aber das können wir aushalten. So eine Gemeinschaft ist ein Riesengeschenk. Ich lade ein, wagt den Schritt in einen Hauskreis. Kommen wir zum zweiten, zum N, die Nachfolge. Das ist die Nachfolge als Christ. Ich habe früher mal so gedacht, Nachfolge, weil man von Nachfolge die Rede, was heißt denn das Nachfolge? Man kennt ja Nachfolger, ne? Der Nachfolger vom alten Firmeninhaber ist halt der neue Firmeninhaber, der Junior. Aber das ist nicht gemeint. Es ist das hinter Jesus herlaufen gemeint, bei ihm sein. Er ist der Meister. Früher war das so, dass Lehrlinge immer mit dem Meister zusammenlebten und immer genau geguckt haben, was macht er eigentlich, und haben sich das Handwerk bei ihm abgeguckt. Und so ist das Verhältnis auch zu Jesus. Alle in der Gemeinde ließen sich regelmäßig von den Aposteln im Glauben unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft, feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Täglich kamen sie im Tempel zusammen. Da haben sie nicht nur, sind sie nicht nur beieinander gewesen, sondern sie haben sich belehren lassen von den Aposteln. Jesus war ja nun sichtbar nicht mehr da, aber die bei ihm gewesen waren, die ihn gekannt haben von 3 Jahren und alles so mitgeschrieben haben und sich gemerkt haben, die waren da und die haben das, was sie selber gelernt haben, dann weitergegeben an die anderen, an die 3000. Der Gottesdienst ist ein ganz wichtiger Baustein. Die Predigt ist ein wichtiger Teil im Gottesdienst, damit der Glaube nicht verkümmert. Die Haltung, ach, brauche ich alles nicht, ne? Ich kann auch so an Jesus glauben, zu Hause, die findet keine Unterstützung in der Bibel. Sie deckt sich nicht mit dem, was das Neue Testament sagt. Das Neue Testament sagt nämlich, alle in der Gemeinde ließen sich regelmäßig von den Aposteln im Glauben unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Wer Jesus nachfolgt, der ist geleitet von dem Wunsch, mehr von Jesus zu erfahren. Mehr von dem zu erfahren, was Jesus gesagt hat, so sieht ein Leben aus, an dem Gott Freude hat, euer Vater im Himmel. Und von den ersten Christen heißt es, sie ließen sich regelmäßig von den Aposteln im Glauben unterweisen. Als sich die Gemeinden immer mehr ausbreiteten und die einzelnen Aposteln, waren ja nicht so viel, waren ja nur 12, sie gar nicht mehr erreichen konnten. Auch ein Paulus konnte nicht all diese Gemeinden erreichen, die er mal besucht und gegründet hat. Da fingen sie an, Briefe zu schreiben. Da ging das über Brief. Und als die Apostel anfingen, alt zu werden und schon irgendwo klar war, die machen es nicht mehr lange, sie waren Augenzeugen dessen, was Jesus getan und gesagt hatte, da fingen sie an, aufzuschreiben, was sie mit Jesus erlebt hatten. Die Evangelien entstanden. Und so war am Ende, dann wurde alles zusammengefasst zum Neuen Testament. Für uns bedeutet also diese Unterweisung durch die Apostel dass wir die Bibel in die Hand nehmen, dass wir sie aufschlagen, dass wir lesen, dass wir beten, Herr, was willst du mir sagen? Das ist Nachfolge. Und dann sind wir beim dritten Wert, die Anbetung. GNA, Anbetung. Und wie das A in der Mitte des Wortes Gnade ist, so ist die Anbetung in der Mitte der Werte des Lebens als Christ. Wir haben es schon miteinander gemacht. Wir haben Gott angebetet. Wir haben ihm gesagt, was er uns bedeutet. Dass er absolut das Wichtigste ist in unserem Leben. Um ihn soll sich alles drehen. Anbetung ist auch wieder die Gefahr, dass es etwas ist, was man macht. Aber es ist nicht in erster Linie das, sondern es ist ein Wert. Jesus in der Mitte. Das ist das, was Anbetung erst zur Anbetung macht. Nicht das Runtersingen von Liedern oder das Verrichten von Gebeten. Auch wenn es natürlich dazu gehört. Irgendwo sucht ja ein Wert sich auch einen Ausdruck. Na klar. Christen drehen sich schnell um alles Mögliche. Man merkt es manchmal nicht mal. Man ist so mit sich selber beschäftigt. Wie werde ich wahrgenommen? Ne? Wie wirke ich auf andere? Wie schätzen mich andere so ein? Finden die mich gut oder schlecht? Komme ich zu meinem Recht? Werde ich ausreichend auch wahrgenommen? Nach außen hin kann so ein Leben total fromm sein. Aber hinter den Kulissen verbirgen sich eigentlich alte Werte. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte sie alle. Das ist Anbetung. Das verstehen wir unter Anbetung. Immer den Blick auf Gott haben. Ich habe am vergangenen Sonntag über die Kundschafter gepredigt und über diese Kachel, die in Reichelsheim hängt. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an den goldenen Hintergrund. Der goldene Hintergrund steht für Gott. Gott ist immer im Hintergrund. Als wesentlicher Hintergrund. Mehr als die blühenden Landschaften oder die Riesen, die es da zu sehen gab im Land Kanaan. Ihn fürchten, lieben und vertrauen. So hat es Luther mal ausgedrückt. Und so sagt es ja im Grunde genommen auch Matthäus 22, Vers 38, das Liebesgebot, das sagt, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist das höchste und größte Gebot. Im Gottesdienst hier dürfen wir seine Gegenwart feiern. Das dürfen wir den ganzen Tag tun, überall wo wir sind. Da wird alles Kleinkarierte, alles Spießige, alle Fragen des Geschmacks sehr, sehr relativ, wenn wir vor Gott stehen. Anbetung kann man auch im Alltag. Alles, was ihr tut, einkaufen, putzen, am Arbeitsplatz stehen, Kinder erziehen, Erziehung annehmen als Kind. Alles das tut von Herzen für Gott und nicht in erster Linie für die Menschen. Gott möchte, dass wir ihn mit unserem Leben ehren. Wir können ihm mit unserem Leben eine Freude machen. Und das ist das größte Wissen, das ein Mensch haben kann, dass Gott ihn liebt. Ich weiß, er liebt mich und ich freue mich drüber. Er freut sich über mich. Wunderbar. Das findet seinen Ausdruck dann letztlich auch im vierten, dem Dienst am Nächsten. D, Dienst. Finde ich auch wieder. Vielleicht habt ihr schon gesucht in dem Text, ja, wo ist denn das eigentlich Dienst? Weil ihr wisst, Dienst ist das vierte. Wo ist denn das? Wer ein Grundstück oder anderen Besitz hatte, verkaufte ihn und half mit dem Geld denen, die in Not waren. So steht es im Bericht. Mit dienen ist gemeint, ich habe Freude daran, anderen etwas Gutes zu tun. Wenn da so ein Lächeln über das Gesicht kommt, da habe ich Erfolg gehabt. Das ist eine tolle Sache. Einfach so, um der Tat an sich. Nochmal, keine Strategie, keine Taktik, keine Hintergedanken. Einfach so. Die ersten Christen haben es gemacht. Der aktuelle Bezug, den wir haben, ist natürlich, das liegt auf der Hand, guckt euch um, ist der Gemeindebau. Ja, so kann man dienen. Da gibt es genug. Es ist nicht nur ein Haufen Steine und Glas. Hier ermöglichen wir Menschen unserer Stadt, Jesus kennenzulernen. Jetzt geht es auch schon, aber es geht noch viel besser, wenn alles fertig ist. Ich bin schon froh, dass der Eingang da fertig ist. Das bringt schon eine ganze Menge. Wir tun das nicht für uns. Wir denken nicht an uns, wenn wir dieses Haus hier bauen, sondern wir denken an Gott. Und wir denken an seine Liebe zu den Menschen und bringen uns hier ein. Und wir denken an die nächste Generation, die heute 15, 20 sind. Wenn du noch keinen Dienst hast, und da weite ich jetzt mal einen Blick, nicht, denk nicht an den Gemeindebau nur, sondern eben insgesamt auch in der Gemeinde, eine Stelle, wo du persönlich mitarbeitest, entsprechend der Gaben, die Gott dir gegeben hat. Und wenn es nur etwas ganz Kleines ist, und wenn vielleicht auch keiner hinguckt, das macht alles gar nicht, dann überleg doch mal, was das sein könnte, wo dein Beitrag sein könnte. Vielleicht betest du darüber oder sprichst Oskar Krein an, der bei der letzten Sitzung am Dienstag schon gesagt hatte, ja, das könnte ich mir vorstellen, Menschen zu helfen, zu finden im Dienst in der Gemeinde. Grummel nicht rum oder warte darauf, dass dich jemand aus der Gemeindeleitung anspricht. Werde selber aktiv. So, und jetzt das letzte, Evangelisation, das E. Die ersten Christen haben die Botschaft von Jesus Christus bezeugt. Und da haben sie nicht ständig jemanden gehabt, der ihnen gesagt hat, ja, ihr müsst jetzt von Jesus weiter erzählen und so ein Programm aufgelegt und Punkte sammeln und so, sondern das haben die von sich aus gemacht. Das wirkte sich auf die Anbetung und auf die Umgebung aus. Na klar, da spürte man ihn ab, das kommt von ganzem Herzen, was sie von Jesus sagen. Wer das Herz voll ist, das ist der Mund über. Genauso hat Jesus es den Jüngern auch gesagt, im Missionsauftrag. Darum geht hin, sagt er, und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf dem Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Es ist uns ganz, ganz wichtig, dass kein Mensch in unserem Umfeld lebt und nicht weiß, warum wir so eine Hoffnung haben, die uns erfüllt. Es braucht bei uns in Deutschland ein bisschen Zeit, bis so viel Vertrauen gewachsen ist, dass wir mit anderen über den Glauben reden können, in vielen, vielen Fällen. Aber wir sind bereit, diese Zeit auch zu investieren. Wir sind bereit, Zeit zu geben. Wir wollen bewusst Zeit für persönliche Kontakte außerhalb der Gemeinde nehmen und als Gemeinde auch offen und einladend sein. Wir wollen auch mithelfen, dass weltweit Menschen von Jesus hören und die lebensverändernde Kraft auch entdecken. Deshalb eben die Aktion mit den Nähmaschinen in, war es jetzt in Cheb oder in Rotava? In Rotava. Oder auch in El Salvador mit CD Infa. Aber all das bleibt graue Theorie, wenn wir nicht den ersten Schritt wagen. Ich habe jetzt über das gelobte Land geredet, deswegen der grüne Hintergrund. Aber wir müssen ja erstmal aus der Wüste raus und reingehen. Deswegen steig ein. Ich möchte ein ganz konkretes Angebot machen. Am 13. April bieten wir einen ganztägigen A-Kurs an, die Gemeinde entdecken. Da geht es um die Grundlagen des Glaubens, des Lebens in der Gemeinde. Und am 28. April, da wird es dann noch konkreter, da möchten wir einen Taufgottesdienst anbieten. Für alle die, die mit Jesus leben wollen, die das bezeugen wollen in der Taufe, ja, Jesus ist mein Herr, mein Meister, mein Erlöser auch. Seid herzlich willkommen, bitte sprecht mich oder auch Rolf oder sonst jemand in der Gemeindeleitung an dafür. Es kamen Fragen, ja, wer ist es denn? Ist denn schon jemand, der sich gemeldet hat? Ja, ich kenne eure Gedanken, ich weiß ganz genau. Nein, es hat sich noch keiner gemeldet, aber wir möchten einfach eine Gelegenheit geben. Für manchen ist einfach eine Hürde, ist nichts angesetzt, soll ich jetzt, soll ich nicht. Nein, seid willkommen, das sollt ihr wissen. Okay, Amen.